Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. So viel ist seit gestern Nacht klar. Der 29. März ist erstmal als Brexit-Datum gestrichen. Es gibt eine Verschiebung um mindestens 2 Wochen. Ansonsten ist weiter sehr vieles offen. Wie die britischen Teilnehmer den Gipfel erlebt haben, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem sprechen wir nach der Suspendierung von Orbáns Fidesz-Partei über die Problemmitglieder der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Mit der rumänischen PSD haben die nämlich auch ein dubioses Mitglied in ihren Reihen. Die Brexit-Tragödie geht jetzt also erstmal in die Verlängerung. In nur 90 Minuten haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, den Austritt aufzuschieben. Die Briten können jetzt bis zum 22. Mai, also bis kurz vor den Europawahlen, geregelt austreten. Und zwar, wenn sie bis zum 12. April dem Austrittsabkommen doch noch zustimmen sollten. Ist das nicht der Fall, muss Großbritannien bis dahin erklären, wie es weitergehen soll. Eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit bei Teilnahme an der Europawahl, gar kein Austritt oder No Deal Brexit. Manche der Gipfelteilnehmer wirkten nach Treffen mit May jedenfalls nur noch genervt, wie Luxemburgs Premier Xavier Bettel zum Beispiel.
Am 12. April müssen wir wissen, wo wir dran sind und wenn wir da keine Antwort bekommen, ist No Deal.
Und wie die britischen Teilnehmer und Journalisten selbst diesen für sie vermutlich doch noch nicht letzten Gipfel erlebt haben, berichtet Alexander Moritz.
Die da durch die krachigen Lautsprecher singt, ist Madeleine Kay, alias EU Supergirl. Wasserstoffblonde Haare, ein Trenchcoat im Union Jack-Muster, auf die Wange ein Herz in den Farben der EU-Flagge geschminkt. Die Künstlerin aus Sheffield ist eines der jungen Gesichter der Anti-Brexit-Kampagne und zum EU-Gipfel nach Brüssel gekommen. Während hinter ihr die Autokolonnen der Staats- und Regierungschefs in die Einfahrt zum Ratsgebäude einbiegen, singt Kay vor einer kleinen Gruppe britischer Brexit-Gegner. Mit Plakaten und Bannern versuchen sie, den Austritt doch noch abzuwenden. Francesca Gita arbeitet für eine NGO in Brüssel. Wie Theresa May ihr Land auf den Brexit zugesteuert hat, hält sie für eine Schande. Es ist schlimmer, als wir es uns vor 3 Jahren vorstellen konnten. Viele dachten, es würde ein Desaster, aber wir haben nicht kommen sehen, wie schlimm es werden würde. Auf einer Holzpalette stehend spricht Lord Andrew Adonis zu den Demonstrierenden. Der Labour-Politiker ist Mitglied im britischen Oberhaus und einer der Köpfe der People's Vote-Kampagne, die ein zweites Referendum fordert. Dafür sollte die EU den Brexit-Termin möglichst weit in die Zukunft schieben. Das Parlament wird den Austrittsvertrag erneut ablehnen und dann um eine weitere Verlängerung bitten. Ich hoffe, dass Merkel und Macron doch noch eine lange Verlängerung zusagen, damit wir in dieser Zeit ein zweites Referendum abhalten und den Brexit aufhalten können. Zur selben Zeit erläutert drinnen im Ratsgebäude die britische Premierministerin Theresa May den anderen EU-Regierungschefs ihre Bitte um einen Brexit-Aufschub. Diplomaten zufolge klingt sie dabei nicht wirklich überzeugend. Statt eines Aufschubs bis Ende Juni gewähren die EU-Regierungschefs am Ende stundenlanger Verhandlungen nur 2 Wochen. Neuer Brexit-Termin, der 12. April, wenn das britische Parlament dem Austrittsabkommen nicht überraschend doch noch zustimmt. Zu diesem Zeitpunkt würden wir dann entweder ohne Deal die EU verlassen oder einen alternativen Plan vorlegen. Eine weitere Verschiebung würde auch eine Teilnahme an den Europawahlen bedeuten. Während May weiteres Vertrauen bei den europäischen Staatschefs verspielte, versuchte ein anderer, sich in Stellung zu bringen. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn kam am Vormittag nach Brüssel, um mit der EU-Kommission darüber zu sprechen, wie er den Brexit regeln würde. Die Gespräche waren positiv. Wir haben getan, was die Regierung hätte tun sollen, nämlich nach einem alternativen Deal zu suchen. Wie der aussehen sollte, verriet Corbyn jedoch nicht. Ein harter Brexit ohne Abkommen, dieses Schreckensszenario wurde gestern zwar verschoben, aber nicht ausgeräumt. Wegen dieser Unsicherheit überlegt Demonstrantin Geta, sich in einem EU-Land einbürgern zu lassen, um für alle Fälle gewappnet zu sein.
I feel like it's impossible to say. We're in absolutely
Alles kann passieren. No Deal ist eine wirkliche Möglichkeit und das wird noch schrecklich, wenn es so weitergeht.
It will be really terrible if it goes ahead.
Kurz nach Mitternacht war der erste Gipfeltag zu Ende. Es wird noch nicht der letzte Gipfel für die Briten gewesen sein, vermutet Jack Blanchard, Journalist bei der Londoner Ausgabe des Politikmagazins Politico. Ich glaube nicht, dass das Vereinigte Königreich die EU so bald verlassen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass Theresa May kommende Woche doch noch den Austrittsvertrag durchs Parlament bekommt. Und alles, was ich hier in Brüssel hinter den Kulissen höre, ist, das würde eine weitere Verschiebung des Austrittstermins bedeuten. Um darüber zu entscheiden, müssen die EU-Regierungschefs wohl bald erneut zusammenkommen, zu einem Notfallgipfel noch vor dem 12. April.
So oder so, das Brexit-Drama geht also weiter. Alexander Moritz war das über den EU-Gipfel aus britischer Perspektive. Blicken wir nochmal drei Schritte zurück auf die Pro-Brexit-Kampagne vor gut drei Jahren. Da hat es eines der größten Versprechungen der Brexiteers mit dem Gesundheitssystem zu tun. Das Geld, das wir nicht mehr nach Brüssel überweisen müssen, wird ins marode nationale Gesundheitssystem NHS gesteckt. Heute spielt das Versprechen gar keine Rolle mehr, ganz im Gegenteil. Gerade der NHS dürfte nach dem Brexit deutlich schlechter dastehen, denn die britischen Krankenhäuser sind auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Wenn durch den Brexit noch mehr Personal die Insel verlässt, dürfte das die Einrichtungen empfindlich treffen. Denn der NHS ist chronisch überlastet und unterbesetzt. Sandra Pfister hat einen spanischen Arzt getroffen, den schon die ersten Kolleginnen verlassen.
Im Warteraum der nagelneuen Entbindungsstation des Kingston Hospital im Südwesten Londons sitzt ein gutes Dutzend hochschwangere Frauen. Die werdenden Mütter warten in roten Sitzschalen auf ihren Untersuchungstermin. An der Rezeption werden Anrufe entgegengenommen und neue Termine vereinbart. Dr. Eduardo Cortes leitet die gynäkologische Abteilung des Krankenhauses. Cortes ist busy, aber
one of the areas that has noticed a decrease in demand is obstetrics, is babies, since Brexit.
Ausgerechnet bei der Geburtshilfe ist seit dem Brexit die Nachfrage zurückgegangen. Es werden weniger Babys geboren.
The number of babies has gone down.
Cortes lacht. Ob der leichte Geburtenrückgang in England wirklich am Brexit liegt, das bezweifelt er. Eher liege es daran, dass die Regierung seit Jahren überall bei den Sozialleistungen und Ausgaben spart und sich deswegen junge Paare schwer mit der Entscheidung tun würden, ein Kind in die Welt zu setzen. Nach dem Mittagessen werden die Tabletts aus den Krankenzimmern geholt und auf Rollcontainern weggebracht. Auf einer Tür steht Ultrasound, Ultraschall. Jede Mutter hat im britischen staatlichen Gesundheitssystem NHS Anspruch auf 2 Ultraschalluntersuchungen pro Schwangerschaft. Dr. Cortes hält das für einen guten Kompromiss zwischen Sicherheit und Sparsamkeit. Trotzdem findet er, dass die Regierung insgesamt einfach zu wenig in das Gesundheitswesen investiere.
People have gone back and it's in the news.
Es sind Krankenschwestern und Pfleger aus den EU-Ländern weggegangen. Das kann ja jeder auch in den Nachrichten hören. Aber das System stand schon vorher unter Druck. Die Sparpolitik der Regierung hat dafür gesorgt. Und die geht auf die Zeit vor dem Brexit zurück.
Auf dem Weg zu seinem Büro kommt er an der Notaufnahme vorbei. Dort sitzen heute nicht allzu viele Patienten. Eduardo Cortes ist Mitte 40 und hat bis 1997 in Barcelona als Hausarzt gearbeitet. Dann kaufte er ein Zugticket nach Großbritannien, ohne Rückfahrschein.
Es war ein wenig Lust auf Abenteuer. Ich war neugierig darauf, etwas Neues zu lernen. Ich interessiere mich in der Gynäkologie sehr für die Forschung und die wird weltweit auf Englisch gelehrt.
Cortes forscht als Urogynäkologe viel zu Inkontinenz und Scheidenvorfällen. Die Forschungsbedingungen seien großartig in Großbritannien. Noch.
You know, we've got agreements with the EU in terms of isotopes that we use in radiology, etc. All these.
Wir bekommen aus der EU Material für die Radiologie. Das ist für die Forschung wichtig. Dann wird das Geld der EU fehlen, auch wenn die britische Regierung verspricht, das ausgleichen zu wollen.
As much as the government will try to make up for it, etc.
Dem NHS-Arzt macht seine Arbeit viel Spaß. Nie hat er es bereut, aus Spanien hierher gekommen zu sein. Seine Frau ist Österreicherin und auch Geburtsmedizinerin. Zusammen haben sie 4 Kinder und leben gerne in Kingston, diesem vergleichsweise ruhigen Vorort Londons. Aber es verändere sich etwas.
Nursing staff, they may actually gradually leave.
Leider verlassen uns Krankenschwestern aus der EU. Aber noch schlimmer, es werden auch keine neuen kommen. Das kann ein Problem werden für die, die den Brexit wollten und fremdenfeindlich sind.
That could be a problem for those who supported Brexit with a xenophobic mind.
Damit will er sagen, die Brexit-Anhänger könnten es noch bereuen, wenn Personal in Krankenhäusern fehle. Im Krankenhaus selbst erfahre er sehr viel Solidarität. Der Trust tue alles, um das Personal zu halten. Er selbst denke vorerst nicht daran zu gehen. Curtis bewundert das Land, in dem er seit mehr als 20 Jahren lebt. England sei ökonomisch stark und stelle sich dem Wettbewerb. Er glaubt, die Briten werden vieles in den Griff bekommen. Manche Meldungen über die Folgen des Brexit findet er übertrieben. Es sei etwas Prinzipielles, das ihm Sorgen macht.
There is a bit of a probably unnecessary panic in the wrong direction.
Es gibt eine Panik, die nicht angebracht ist. Ich meine zum Beispiel das mit dem Horten von Lebensmitteln oder die Angst vor Staus auf der M25. Es ist eher dieser Wandel bei den Werten, der durch das Brexit-Referendum in Gang gesetzt wurde. Das kann mich hier mehr treffen, als dass ich vielleicht vorübergehend keinen Serrano-Schinken mehr kaufen kann.
Fremdenfeindliche Sprüche, eine Abwehrhaltung gegenüber allem Fremden, weniger Toleranz. Das ist es, was den Gynäkologen umtreibt. Doch er hat keine Zeit für Larmoyanz. Curtis entschuldigt sich. Er muss jetzt wieder zur Geburtsstation und als gebürtiger Spanier mithelfen, britische Kinder gesund zur Welt zu bringen.
Im Verlauf der 22 Jahre hier habe ich bei der Geburt von ein paar tausend Kindern geholfen. Wer weiß, wie viele von ihnen dann wohl als Erwachsene für den Brexit gestimmt haben.
Einem spanischen Arzt gehen jetzt schon die Krankenschwestern aus der EU-27 aus. Sandra Pfister hat ihn in London getroffen. Mehr Brexit-bedingte Trennungsgeschichten gibt's morgen in unserer Sendung Gesicht Europas – Lost in Brexit ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Man hat sich also für einen Ausschluss-Leit entschlossen in der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orbán, sie wurde lediglich auf Eis gelegt. Und das, obwohl Orbán in seinem Land Minderheiten diskriminiert, in die Justiz eingreift und die Meinungsfreiheit einschränkt. Und so wurde der EVP auch direkt vorgeworfen, das sei ein schmutziger Deal im Wahlkampf und scheinheilig. Zum Beispiel von den Sozialdemokraten. Nun haben allerdings auch die im EU-Parlament ein paar äußerst dubiose Mitglieder in ihren Reihen, etwa die rumänische PSD. Deren Haltung zu Demokratie und Rechtsstaat ebenfalls, sagen wir mal, problematisch ist. Ich möchte darüber mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüße Sie.
Herr Fehrenkotte, ist die rumänische PSD für die Sozialdemokraten, was die Fidesz für die christdemokratische EVP ist?
In weiten Teilen ja, es gibt mehrere Unterschiede. Der erste Unterschied ist der, dass die rumänische Regierungspartei PSD auch längst nicht so öffentlichkeitswirksam international agiert, wie das Viktor Orbán mit seiner Fidesz im EU-Rahmen gemacht hat. Von daher war immer das Problem in Anführungsstrichen der Sozialdemokraten unter dem Radarschirm der Öffentlichkeit, dass das eine. Das zweite ist allerdings, von der Art, Sie haben es zum Teil sei problematisch als Mitgliedschaft ein bisschen tituliert. Das Problem für die Sozialdemokraten besteht jetzt nach der Entscheidung der Europäischen Volkspartei, die Fidesz zu suspendieren, besteht jetzt darin, dass dieser Schutzschirm, dieser öffentliche Schutzschirm weggefallen ist. Jetzt schaut alles auf die Sozialdemokraten und was sie mit der rumänischen Partei machen will. Und da kann man natürlich schon hinschauen und sagen, das ist in weiten Teilen überhaupt nicht kompatibel mit dem, wofür an sich sonst Sozialdemokraten stehen.
Sie haben es ja schon angedeutet, der Druck in der EVP, Orbáns Partei auszuschließen, der war ja zuletzt sehr, sehr groß. Warum konnten sich die Sozialdemokraten dieser Debatte bislang so gut entziehen?
Einmal, weil sie wirklich immer mit dem großen moralischen Zeigefinger auf die Konservativen, auf die Christdemokraten gezeigt haben und sagen, solange das nicht geregelt wäre mit Orbán, gäbe es keine Veranlassung. Wenn man allerdings ein bisschen genauer auch reinschaut, es gibt ein sehr unterschiedliches Meinungsbild innerhalb, sagen wir jetzt, des deutschsprachigen sozialdemokratischen Rahmens. Gehen wir zum Beispiel zu der SPD-Europa-Spitzenkandidatin Frau Barley, die letztendlich den Vergleich immer auch wieder gemacht hat, es sei Orbán und Fidesz sei schlimmer, in Anführungsstrichen, als die rumänische sozialdemokratische Partei. Deswegen, weil Orbán dort an die Grundwerte der EU rüttle. Jetzt schauen wir uns doch mal im Prinzip ein wenig genauer an, was machen die rumänischen Sozialdemokraten, die ja seit fast 3 Jahren an der Regierungsmacht sind. Sie drehen das, was Rechtsstaat eigentlich mal ausmachen sollte, komplett um, und zwar ausschließlich zugunsten ihrer eigenen Führungsklientel. Das geht dahin, dass also nun die Strafverfolgung von Korruptionstatbeständen aufgedröselt wird und zum Teil auch einfach gestrichen wird. Gleichermaßen gibt es massive, und man darf nicht vergessen, Rumänien stellt zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft, das läuft alles unter der Öffentlichkeit durch. Es wird zum Teil massiv die Kandidatur der ehemaligen Chefermittlerin in Korruptionssachen, Laura Kövesi, wird dort unterminiert von der Regierung. Die Chefermittlerin AD sollte und soll auch die neue erste europäische Strafermittlerin werden in diesen Tatbeständen. Das wird alles torpediert. Und es wird gegenwärtig nicht sehr viel von sozialdemokratischer Seite dazu getan und dass das unterbunden wird. Es gibt einige ermahnende Worte auch von sozialdemokratischen Europaabgeordneten, die da schon ein bisschen deutlicher hinschauen, auch von Bundestagsabgeordneten. Aber in der Summe ist das, ich sag's mal so, nicht sehr viel vernehmbar.
In der rumänischen Opposition und Zivilgesellschaft ist die PSD und ihr Chef, der wegen Korruption ja schon verurteilt ist, Dragnea, verhasst. Wie wird da über die Mitgliedschaft der PSD in der S&D-Fraktion diskutiert? Ist das da ein großes Thema?
Es ist kein so riesengroßes Thema, deswegen, weil die rumänische Opposition in der Frage zwar immer wieder auch den Finger in die Wunde legt, aber in der Bevölkerung selber ist das fast Gott gegeben. Wenn man jetzt mal die Umfragen auch sich anschaut vor den Europawahlen, dann liegen die Sozialdemokraten Rumäniens mit ihrer, jetzt nennen sie sich zwar liberale Partei, aber sind eher Nationalliberale, liegen sie bei ungefähr 27%, die Liberalen bei 9% und das oppositionelle Lager, vor allen Dingen halt auch, dass sich um den relativ ermüdeten Staatspräsidenten Johannes schart, liegt ungefähr bei 27%. Das heißt, es gibt gegenwärtig dort keinerlei machtpolitisch, wahlpolitische Optionen, dass man also vorübergehend einen Regierungswechsel hinbekommen könnte.
Blicken wir zum Schluss noch mal ganz kurz nach Ungarn. Wie wurde die Suspendierung der Fidesz in der Gesellschaft wahrgenommen? Bei Orbáns Anhängern, aber auch bei seinen Gegnern?
Jedenfalls das, was die Fidesz-Leser in den regierungsnahen Zeitungen gelesen hatten, war komplett ein Unterschied zu dem, was wir sonst in internationalen Zeitungen gelesen haben. Warum? Weil Viktor Orbán das dargestellt hat als seinen großen Sieg. So wird es auch in den regierungsnahen Zeitungen verbreitet. Es ist etwas, er hat die EVP, die Einheit, gerettet. Das ist zweitens auch drin in den Zeitungen. Und vor allen Dingen, dass es die Idee von Viktor Orbán sei, einseitig aus der EVP seine Mitgliedschaft zu suspendieren. Und dass das nicht an sich der gemeinsame Vorschlag der gesamten Europäischen Volkspartei war. Von daher also die Wahrnehmung, wenn man also in Regionalzeitungen liest, und das machen sehr, sehr viele, ist dort anders. Die Opposition selber sieht ihn geschwächt.
Nicht nur die EVP hat in ihren Reihen Problemmitglieder, sondern auch die S&D-Fraktion im EU-Parlament. Darüber sprach ich mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Danke. Hier übernimmt gleich mein Kollege Andreas Mein mit der Sendung Tag für Tag. Und das war Europa heute für heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.